Ich will mal mit den Übereinstimmungen anfangen, zu ein paar Differenzen kommen wir vielleicht noch. Wobei ich dazu sagen muss, dass Matthias Machnick und ich über diese Fragen jetzt nicht hier zum ersten Mal diskutieren. Wir haben darüber schon mal gestritten, da war Rot-Grün noch längst nicht gescheitert und waren uns damals schon einig, das muss so irgendwie Anfang 2004 gewesen sein, waren uns damals schon einig, dass das stimmt, was du eingangs gesagt hast, dass auch für diese Regierung, wie für einen großen Teil der neueren Geschichte der deutschen Linken, das Fehlen einer klaren wirtschaftspolitischen Orientierung eine der zentralen Schwächen war. Und deswegen ist das nicht nur, wenn man jetzt hier so darüber resoniert, aus meiner Sicht nicht nur eine mehr oder weniger akademische Diskussion über mehr oder weniger gut durchdachte Konzepte, die dann vielleicht sogar noch für Regierungshandeln taugen, sondern es ist schon auch mindestens implizit eine Diskussion darüber, ob zwischen sozialdemokratischer Politik und grüner Politik für die Zukunft Schnittmengen formuliert werden können, die andere zu sein hätten als die, nicht in jedem Punkt, aber jedenfalls weitergefasste Schnittmengen zu sein hätten als die, die die letzte rot-grüne Regierung getragen haben. Denn mit ein bisschen Sarkasmus und Selbstironie gesagt, eine politische Basis für Rot-Grün, die ersten 7 Jahre kann man vielleicht so beschreiben: Die Sozialdemokraten haben es akzeptiert, dass die Grünen ein paar moderate ökologische und gesellschaftspolitische Reformen anstoßen und die Grünen haben es toleriert, dass die SPD bei der Sozialpolitik nichts macht. Und in dem Moment, in dem dieser Deal geplatzt ist, weil wir gemeinsam, nicht genau zum selben Zeitpunkt, aber doch zum selben Ergebnis gekommen sind, dass nämlich selbst die große Unterstützung der Grünen die SPD nicht davor retten kann, sich den Reformnotwendigkeiten am Arbeitsmarkt zum Beispiel, in der Sozialpolitik zu stellen, flog auch die Basis für dieses Bündnis auseinander. Und bei manchen Diskussionen zwischen Grünen und Sozialdemokraten habe ich auch den Eindruck, dass die insofern nicht über diesen Punkt hinaus gedacht haben, als sie in den Kern ihrer Überlegungen immer wieder nur den Begriff der Gerechtigkeit stellen und verschiedene Auslegungen dieses Begriffs der Gerechtigkeit. So wichtig ich den finde, und ich glaube, dass die Diskussion, die die SPD da gerade mit ihrem Grundsatzprogramm macht, ganz stark in die Richtung geht, die wir auch mit unserem Grundsatzprogramm 2002 gemacht haben. Da sehe ich Schnittmengen. Aber so wichtig ich das finde, glaube ich trotzdem, dass alleine mit dem Begriff der Gerechtigkeit oder sozusagen mit Antworten auf die Frage nach der Gerechtigkeit für so ein Bündnis eine ausreichende politische Grundlage nicht zu schaffen ist, weil dazu kommen muss auf jeden Fall auch eine Antwort auf die Frage, welchen Produktivismus wollen wir? Welches Modell materieller Schaffung von gesellschaftlichem Reichtum wollen wir ins Zentrum rücken, weil schließlich ohne die Produktion von gesellschaftlichem Reichtum die Frage nach der Gerechtigkeit der Verteilung irgendwann an die Wand läuft. Und insofern ist das meines Erachtens nicht nur eine Diskussion, die die SPD oder wir, je nachdem, für uns selber führen, sondern hat auch aus meiner Sicht erhebliche strategische Implikationen für die Frage, kann man da eine Gemeinsamkeit finden? Ich will ausdrücklich sagen, dass ich die Frage nach der Renaissance der Idee des technischen Fortschritts für eine notwendige Frage halte. Darüber kann ich die Differenz nicht konstruieren. Vielleicht über die Frage, wie diese Renaissance auszusehen hat, ob das einfach ein schlichtes Revival ist von bestimmten fortschrittsoptimistischen Selbstbetrügereien, jetzt halt nicht über die Atomkraft, sondern diesmal über Carbon Capture and Storage oder von mir aus über Nanotechnologie oder sowas. Kann man ja versuchen, sich mit einer gewissen Portion praktizierter Modernisierungskritik, die wir gelernt haben, dagegen zu wappnen. Jedenfalls eine richtig verstandene Renaissance der Idee des technischen Fortschritts ist meines Erachtens unvermeidlich. Ich glaube, überhaupt gibt es keine linke Politik ohne eine gewisse Kongruenz zwischen einer Idee eines gesellschaftlichen Fortschritts und der Idee eines technischen Fortschritts. Ich glaube, das ist eigentlich eine der Lehren aus der Geschichte der Linken. Ich glaube, dass die unterschiedliche Begrifflichkeit was damit zu tun hat, dass für die SPD und für uns sich die Frage, wie wir diese Orientierung so kommunizieren müssen, damit sie bei den Leuten, die wir adressieren wollen, ankommt, unterschiedlich stellt. Dass die SPD von Industriepolitik redet, liegt nahe. Und warum das nahe liegt, hat Matthias Mach nicht gerade demonstriert, indem er verwiesen hat auf seinen Europäischen Rat, bei dem ihm die Konservativen so begeistert zugestimmt haben, als er oder Sigmar Gabriel von Industriepolitik geredet haben. Lange Zeit konnte der Eindruck entstehen, als wäre das etwas, was die Konservativen der Linken abgenommen haben. Und ich glaube, für die SPD, ganz schlicht parteistrategisch gesagt, gibt es die absolute Notwendigkeit, darum zu kämpfen, dass sie da sozusagen an eine Tradition anknüpft, die sie mal, vorsichtig gesagt, stärker repräsentiert hat als derzeit. Insofern liegt ein solcher Begriff nahe, der dann gekoppelt mit dem Ökologischen versucht zu signalisieren, dass da aber trotzdem was Neues passiert. Als ich mal den Begriff grüne Marktwirtschaft vorgeschlagen habe, der bei uns jetzt eine gewisse Rolle spielt, hatte das in einer ähnlichen Weise bestimmte, wenn man so will, auch parteistrategische Überlegungen dabei, nicht nur Überlegungen auf der Ebene, was muss man denn vorschlagen, sondern auch Überlegungen auf der Ebene, wie muss man es denn kommunizieren, dass da ein bestimmtes Profil deutlich wird. Dieser Begriff grüne Marktwirtschaft soll eigentlich aufgreifen, das, was wir früher immer ziemlich langatmig formuliert haben, als ökologische und soziale Marktwirtschaft. Soll also diese beiden Dimensionen aufgreifen. Deswegen will ich diese salvatorische Bemerkung jetzt einmal machen, auch wenn wir jetzt nicht viel über die soziale Dimension der Marktwirtschaft reden heute Abend, dass der Begriff grüne Marktwirtschaft nicht nur die ökologische Seite meint. Grüne Marktwirtschaft meint auch die soziale Seite, meint auch zum Beispiel sowas wie eine Debatte über Mindestlohnregelungen und nicht nur eine Debatte, sondern sozusagen eine Durchsetzung von sowas. Diese Anknüpfung an eine Marktwirtschaft, an den Begriff der Marktwirtschaft, hat was damit zu tun, dass ich davon überzeugt bin, dass die richtige Position, die richtige wirtschaftspolitische Position beschrieben werden kann als die Position einer ökologisch aufgeklärten ordoliberalen Politik. Einer ökologisch aufgeklärten, das heißt, dass sie die Dimension der Ökologie aktiv thematisiert und die Frage, welche ordnungspolitischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, nicht nur für die soziale Dimension stellt, sondern eben auch für die ökologische, dass sie auch die Widersprüchlichkeit des Modernisierungsbegriffes thematisiert, aber für eine ordoliberale Position in Abgrenzung gegen den Glauben an die Allmacht des Marktes, als eine Position, die sagt, Märkte funktionieren nur dann vernünftig, wenn durch Ordnungspolitik ihnen bestimmte, und jetzt variieren die Begriffe wieder von mir aus, Randbedingungen vorgegeben werden oder Leitplanken vorgegeben werden und Ziele vorgegeben werden. Und an der Stelle gibt es, glaube ich, zwischen uns auch dann bei der Unterschiedlichkeit der Begriffe eine wichtiger und ich glaube tragfähige Übereinstimmung, dass es gegenwärtig eine Chance gibt, eine solche aktive, aktivistische geradezu Ordnungspolitik in einer Art und Weise nach vorne zu treiben, wie das lange nicht der Fall war. Die Art, wie derzeit so Themen wie Flugverkehrsabgabe, Kraft-Wärme, Kopplungsgesetz, Top-Runner-Politik für Elektrogeräte, Emissionshandel, Kennzeichnungsgesetze und CO2-Effizienzvorschriften für PKWs und vieles andere mehr, was im Moment fast die kleine Münze der alltäglichen Auseinandersetzung ist, thematisiert wird, ist es lange nicht möglich gewesen, das zu thematisieren, weil das gegen den eingeschworenen Konsens, dass es im Zweifel die Märkte zu regeln haben, verstoßen hätte. Ich glaube, da gibt es eine neue Chance. Wo ich dann aber, wenn ich genauer hingucke und mir ein paar Sachen angucke, die Matthias geschrieben hat, wo ich dann trotzdem glaube, dass bei wichtigen strategischen und inhaltlichen Gemeinsamkeiten da noch eine ganze Reihe von Problemen existieren, dann sind es ungefähr folgende. Erstens, in dem, was da als ökologische Industriepolitik thematisiert wird, ist das Problem des Wachstums völlig unterausgeleuchtet. Und nur mal eins zu sagen, EU hat sich vergleichsweise ehrgeizig vorgenommen, die Energieeffizienz bis 2020 um 20% zu erhöhen. Wenn man nur unterstellt, dass das durchschnittliche Wachstum in Europa bis 2020 im Jahr 2% ausmacht, dann wächst unser Bruttosozialprodukt bis dahin um 30%. Jetzt ist das Energieeffizienzziel, das die EU sich vorgenommen hat, nur gegen den Status quo gerechnet. Nicht gegen dieses um 30% gewachsene BIP. Das heißt, wir müssen uns enorm anstrengen, damit nicht einfach das noch nicht mal besonders ehrgeizig angenommene Wachstum, das, was wir an Energieeffizienz uns zum Ziel setzen, mehr als überschattet. Diese Dimension, sozusagen dieser Widerspruch ist meines Erachtens wenig thematisiert und wie wir da zu einer Abkopplung kommen können, das ist meines Erachtens nach wie vor eine ziemlich schwierige Frage zwischen der sozialdemokratischen Annäherung und der Grünen. Zweiter Punkt, ich finde, dass die Fokussierung auf Industriepolitik bei allen Vorteilen, die sie hat, unterschätzt und leider nicht thematisiert die Dimension, die man jetzt wirtschaftspolitisch als Verbraucherdimension beschreiben kann oder die man auch gesellschaftspolitisch als Lebensstildimension beschreiben kann. Ich glaube, es gibt mehr Treiber, wenn es tatsächlich um eine Revolution geht, die nicht einfach als technische Revolution oder als wirtschaftliche Revolution vorstellbar ist, sondern die Implikationen hat im Sinne einer gesellschaftlichen, tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderung. Dafür muss es mehr Treiber geben, gerade angesichts des Zeithorizonts, als diejenigen, die ich ins Auge fasse, wenn ich von der Industriepolitik rede. Also das wird dann auch sehr praktisch, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, welche Siedlungsstile entwickeln wir, welche Lebensstile in der Fläche, wie gehen wir mit den Naturräumen um und so weiter. Das ist in diesem politischen Ansatz nicht thematisiert. Dritter Einwand, dieser politische Ansatz, obwohl Matthias eben ein bisschen was anderes gesagt hat, ich glaube, er ist zu wenig ausgeleuchtet in Bezug auf die internationale Dimension. Viel von dem, was wir machen müssen, wenn wir eine solche Industriepolitik machen wollen, müssen wir auf europäischer Ebene machen. Müssen wir auf europäischer Ebene vereinbaren durch Produktdesign-Richtlinie und Gebäuderichtlinie und was es sonst noch alles gibt. Und die Frage lässt sich eben nicht nur als Frage des nationalen Handelns definieren. Und Dazu kommt aber jenseits der europäischen Dimension auch die globale. Ein bisschen hat mich diese Diskussion, wie ich sie von dir und von Sigmar Gabriel gehört habe, so erinnert, mit diesem großen Appell, jetzt lasst uns den Weg finden, wie die industrielle Zivilisation globalisierbar gemacht wird, sodass alle mitmachen können. Hat mich ein bisschen erinnert an eine Geschichte, die Agnes Heller mal geschrieben hat in ihrem Buch über den Mensch der Renaissance. Also die Briten haben dann eben den Weg gefunden, die Kalamitäten, gesellschaftlichen Widersprüche der Renaissance im Kapitalismus zu überwinden. Und jetzt sind dann also wir die das machen sollen. Ich glaube, das ist zu sehr eine nationale Perspektive. Und ich glaube, wir müssen darüber reden, wir müssen darüber reden, wie wir das auf die Ebene der internationalen Handlungsverbünde heben. Und letzter Punkt, weil Ralf sagt, ich muss kürzer werden. Wir müssen auch stärker nochmal über die Mittel und die Partner reden, wenn wir das wollen. Also mir fällt auf, dass wir von einer dritten industriellen Revolution reden, aber zum Beispiel die Frage, spielt die Ökosteuer dabei eine Rolle, kommt nicht vor. Und wie weit gehen wir bei solchen Dingen? Wenn ich mir angucke, die 270 Millionen Tonnen, die wir reduzieren müssen und gucken, wie viel davon auch nur deutsch untermauert ist, bis jetzt mit Maßnahmen, da sind wir nicht sehr weit, nicht nur ihr, insgesamt wir in Deutschland nicht sehr weit. Und die Frage, die am Schluss ganz offen bleibt, ist, wer sind eigentlich die Akteure, die das hinkriegen? Und wie können wir dafür sorgen, dass dieses Konzept nicht nur eines ist von aufgeklärten sozusagen Leuten in Staatsapparaten, die Hoffnung machen, dass diese Staatsapparate eine Handlungsfähigkeit hätten, wie sie sie leider nicht haben, sondern wie wird das zu einem gesellschaftlichen Konzept jenseits dieser Hoffnungen, dass sowas wie eine selbsttragende Kraft kriegt.